Dieser Talk wird Ihnen präsentiert von Let's Go Tours, dem führenden Schweizer Spezialisten für Reisen in den Indischen Ozean, nach Afrika und Arabien seit 1994.
Hallo miteinander, das ist die letzte Ausgabe vom Travel News Talk in diesem Jahr. Mein Name ist Gregor Waser, Redakteur von Travel News, und ich hoffe, ihr erlebt schöne Festtage und habt Freude an euren Geschenken unter dem Baum, wie auch hoffentlich an unserem heutigen Gast. Den haben wir nämlich in Dubai kontaktiert, der Destination, die wir heute genauer beleuchten wollen. Jetzt sitzt er hier bei uns in Zürich. Hallo Peter Brun.
Hallo Gregor, danke vielmals für die Einladung.
Ja, die Reisebranche und viele andere Leute kennen dich noch als Radio 24 Chefredakteur, dann vor allem auch als langjähriger Kommunikationschef von Quoni. 2016 bist du Richtung Dubai weitergezogen und Chief Communications Officer von VFS Global geworden, der ehemaligen Quoni-Sparte. Und seit 2 Jahren bist du jetzt selbstständiger Kommunikationsberater, immer noch in Dubai, ja. Wie geht's, Peter? Und bist du noch häufig in der Schweiz?
Ich komme natürlich immer wieder gerne in die Schweiz und ich sage immer, ich gehe heim. Auch nach 8 Jahren sage ich immer noch, mein Zuhause ist nicht Dubai. Mein Zuhause ist da, in der Schweiz. Und wenn ich in die Schweiz komme, dann pflege ich vor allem natürlich auch all meine Freundschaften. Jetzt gerade über Weihnachten und vor Weihnachten kann ich jeden Abend etwas los, treffen Freunde und dann natürlich Familie. Ich habe meine beiden erwachsenen Töchter hier in der Schweiz, und ich natürlich immer, auch wenn ich da bin, treffen, sehen, und sie kommen natürlich auch regelmässig auf Dubai.
Wunderbar, umso schöner findest du für uns Zeit. Ja, erzähl doch mal bitte von deinen 8 letzten beruflichen Jahren. Wie hast du das Ende von der Quoni Group noch in Erinnerung und wie hat sich nachher dein Engagement bei VFS Global entwickelt?
Ja, das Ende von Quoni war ja ein Stück weit schmerzvoll und auch in Raten. Also zuerst 2015, wo das Tour Operating Business ja der Touristik verkauft worden ist. Und Gott sei Dank, der Brand Quoni, Helvetic Tour und alle Tochtergesellschaften ja weiter existieren. Da haben auch noch viele Bekannte und Freunde, die bei Quoni arbeiten. Und ein Jahr später, als Quoni Group, also der börsenkotierte Teil, an EQT, die schwedische Private Equity, verkauft worden ist. Und ich habe ja dann im Juli eigentlich angefangen bei VFS Global, die Visa-Sparte von Quoni damals. Und gleichzeitig ist aber der börsenkotierte Teil noch weitergegangen, bis alles abgewickelt war. Und das habe ich zusammen mit der Kuhn-Jugendtoppler-Stiftung dann gehandelt, plus der CEO, der dann noch zuständig war, aber natürlich nicht mehr operativ. Und eigentlich kann ich sagen, ja, ich bin ein bisschen der Letzte, der dann das Licht gelöscht hat. Ich habe das Archiv noch mit den wirklich alten Quoni-Büchern von den 20er Jahren, mit Fotomaterial, Filmmaterial, noch eigentlich gerettet, dass das nicht irgendwie entsorgt wird und an Quoni Jugendtobler Stiftung übergeben. Und das ist heute im Nationalarchiv alles digitalisiert in Basel. Also das ist für die Nachwelt erhalten worden und das freut mich, dass wir das so dann haben können oder auch müssen beenden.
Dann hast du die Weiterentwicklung von Quoni verfolgt, nehme ich an.
Ja, natürlich. Ich habe immer natürlich verfolgt. Auf der einen Seite die globalen Divisionen, die dann nachher weiterverkauft worden sind. Aber natürlich eben Quoni Schweiz, weil das, ja eben, Quoni ist Quoni gewesen, ein börsenkotiertes Unternehmen, oder Quoni Schweiz. Und darum ist ja das auch, als ich dann Konzernkommunikation übernommen habe, ist das ja auch zusammengebracht worden. Und eben, ich habe heute noch gute Kontakte zu den Leuten bei Quoni.
Vor 2 Jahren bist du dann selbstständig geworden. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen und wie muss man sich den Job vorstellen?
Ja, also es ist ja so, dass natürlich 6 Jahre wie VFS Global als Kommunikationschef plus dann auch noch ein Zeitchen als Marketingchef. Es war ein sehr anstrengender Job, natürlich mit einer komplett anderen Kultur. Es ist vor allem eine indische Kultur, weil VFS Global ist aus Quoni India heraus entstanden. Vom Zubin Karkaria damals ja gegründet worden, ist auch heute noch CEO. Und EQT dann eben im 2018 das übernommen. Quoni Jugendtoppler Stift hat immer eine Minderheitsbeteiligung noch gehabt. Und dann im 2022 hat EQT dann an die amerikanische Blackstone VFS verkauft. Quoni Jugendtoppler Stiftung ist nach wie vor an Bord. Aber ist für mich dann nach 6 Jahren intensiver Zeit und lässiger Aufbauarbeit eigentlich der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, ich möchte irgendwie einen Break. Und wenn man mal 50 war, dann sagt man, I've been there, I've done that, erfolgreich, tick in the box. Und was möchte ich eigentlich die nächsten 10 Jahre machen oder bis 60 oder nach 60? Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, dann mich selbstständig zu machen in der strategischen Kommunikation und nicht mehr irgendwie 120% oder 200% rennen, sondern sich auch noch das eine oder andere ein bisschen aussuchen können. Wie für das Global ist immer noch ein wichtiger Kunde von mir auch für die strategische Kommunikation, Krisenkommunikation und Executive Coaching. Und dann sind es häufig kleinere Projekte für Firmen in Dubai oder auch in der Schweiz, wenn es um Kommunikation geht oder Kommunikationskonzept oder Krisenkommunikation. Und das macht eigentlich auch Spass.
Reden wir doch von Dubai. Ich bin leider seit 14 Jahren nicht mehr da gewesen. Das Burj Al Arab habe ich mal noch kurz von innen gesehen. Dazumal ist gerade das Atlantis neu aufgegangen. Alles Neuere kann ich nur vom Gehören sagen. Ja, wie hast du die Entwicklung von Dubai erlebt in deinen letzten 8 Jahren?
Also eine unheimliche Entwicklung natürlich. Und dazwischen natürlich die Pandemie, die auch Dubai stark getroffen hat. Also natürlich der Immobilienboom, der da war, bis 2017, 2018, dann sind die Preise dann langsam oben runtergekommen. Dann ist die Pandemie natürlich dazwischen gekommen. Und gerade eine Destination, die stark auf den Tourismus angewiesen ist, ist natürlich nicht mehr gegangen. Also die Emirates hat einen Rückgang von 90% gehabt. Und durch das hat man dann auch in Dubai versucht, die Zeit zu nutzen, um an dem Konzept zu arbeiten oder was wollen sie in Zukunft machen. Und Dubai ist eigentlich, wir haben einen richtig harten zweimonatigen Lockdown gehabt, aber dann ist Dubai einer der wenigen Länder gewesen, oder die Vereinigten Arabischen Emirate, also Dubai noch mehr als Abu Dhabi, die aufgemacht haben. Und das ist eigentlich der Erfolg gewesen, dass Dubai einer der wenigen Orte war, vor allem im Winter, wo man noch Ferien machen konnte, wo man problemlos einreisen konnte. Ja, man hat einen Test gebraucht und alles. Und das hat sich eigentlich wirklich so gut entwickelt. Wir mussten Masken tragen, sogar noch sehr lang. Wir hatten Abstände in den Restaurants und alles, wie das überall auf der Welt war. Aber die haben das als Chance angeschaut, dass man wirklich kann sozusagen PR für die Destination machen. Wir sind offen, alle anderen sind zu, wir sind offen. Das haben sie verdammt gut gemacht, muss man sagen. Und das hat auch wirklich einen nachhaltigen Erfolg, dass Dubai heute und die Emirate allgemein eigentlich ein hervorragendes Image haben, wenn man jetzt vergleicht mit vielleicht Katar oder Saudi-Arabien. Mhm. Es zweifelt niemand an den Emiraten oder an Dubai oder kritisch. Sie machen auch viele Sachen besser, gerade auf Gesetzesebene und so. Sind sie tatsächlich fortschrittlicher und liberaler. Aber das hat sich schon wahnsinnig positiv verändert, auch nach der Pandemie. Und dann ist der Ukraine-Krieg gekommen. Und dann hat man gemerkt, es sind sehr viele Russen ins Land gekommen. Weil Dubai ist eigentlich neutral. Sie sagen, man kann zu uns kommen, wir sind nicht gegen Russland, wir sind nicht für Russland. So ein bisschen wie die Schweiz im Zweiten Weltkrieg, könnte man sagen. Und durch das hat es nochmal einen extremen Immobilienboom gegeben. Die Preise sind wahnsinnig hochgegangen. Also wenn ich meine Wohnung, die mir gehört, in Dubai Marina anschaue, könnte ich die heute für 50-60% mehr verkaufen. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich wöchentlich mehrere Anfragen bekommen, ob ich meine Wohnung verkaufen will. Sie haben einen Cash-Buyer. Und ein Cash-Buyer ist immer, hast du gewusst, das ist einer wahrscheinlich aus Russland, der seinen Cash übergebracht hat. Aber natürlich.
Hast du deine Wohnung schon anfangs deiner Zeit kaufen können?
Ich habe sie relativ früh im 2017 gekauft und im 2018 eingezogen. Es war ein ganz neuer Turm damals in Dubai Marina und ich fühle mich sehr wohl. Ja, dort.
Könnte ich da auch kommen, wenn ich genügend Mittel hätte?
Absolut. Also, Dubai hat ja eigentlich die Pfeiler von Tourismus, dann der Handel mit den Häfen, Finanzhub und Real Estate, also das Immobiliengeschäft. Ja. Und momentan ist ein richtiger Bauboom immer noch dran. Okay. Wobei die Preise sind schon sehr hoch. Mhm. Ich sage, eigentlich ist es ein bisschen eine Bubble. Ich persönlich würde momentan eher nichts kaufen. Sollte der Ukraine-Krieg aber nächstes Jahr zu Ende gehen oder eine Veränderung, gibt es vielleicht Kapital, das zurück nach Russland fließt und dann kommen die Preise eventuell oben runter. Mhm.
Ja, es läuft auch sehr viel in der Hotellerie in Dubai. Welche Projekte sollte man da im Auge behalten?
Also natürlich neue, die aufgegangen sind. Das Atlantis The Royal auf der Palmen aussen. Dagegen ist das alte Atlantis eigentlich ganz klein. Es ist imposant, wenn man in die Lobby reinkommt. Ich Ich habe viele Hotels auf der Welt gesehen, aber die Lobby ist wirklich absolut imposant. Die ist sicher 20 Meter hohe Decke oder sogar noch höher. Dann so eine silbrige Skulptur mit einem Brunnen in der Mitte. Grosse Aquarien, die sind. Sogar wenn man in die Lobby reinkommt, am Abend kommen so Feuerschwellen hinter einer Scheibe rauf. Also alles sehr designt, durchdacht. Auch draussen, wenn man aus der Lobby rausgeht, dort, wo man könnte etwas trinken. Und dort hat es einen Blick auf ein Feuerspiel, auf einen Brunnen. Also sehr, sehr imposant. Oder dann auch eben ein Rooftop-Beach-Club, der aufgegangen ist, mit fantastischer Aussicht auf Palmen und auf die Marina. Und dann gibt es natürlich Downtown-Projekte, die aufgehen. Also das Mandarin Oriental soll kommen, wo sie im Bauen sind. Und also momentan, es gibt praktisch alle Monate, wo wieder etwas angekündigt wird. Gerade bei mir in der Marina entsteht das höchste Hotel der Welt, das ist der sogenannte Ciel Tower. Dort ist von außen fertig. Innenausbau findet momentan statt. Aber man weiss auch nicht, welches Hotelmanagement reinkommt. Das ist meines Wissens noch nicht bekannt geworden. Auch wird fantastisch sein. Und dann häufig eben die Rooftops und die guten Restaurants, die dort hat. Also Essen tut man sehr gut in Dubai, kommt Qualität über. Aber es hat unterdessen auch seinen Preis. Ist deutlich teurer geworden.
Alles, Übernachtung, Essen, Transport.
Alles ist teurer geworden. Also die Inflation hat dort natürlich schon auch eine Rolle gespielt. Vielleicht nicht gerade unbedingt bei den Grundnahrungsmitteln, aber man sieht schon, wenn wir jetzt Fine Dining machen, die Hälfte von der Rechnung ist Alkohol. Sie haben zwar eine 30%ige Steuer, in Dubai haben sie abgeschafft vor 2 Jahren, die wird jetzt aber am 1. Januar wieder eingeführt, haben sie gerade vor 2 Wochen angekündigt. Und ich bin mal gespannt, ob die Hotel, die Restaurant dann wieder 30% draufschlagen, weil sie sind nie die 30% runtergekommen. Also für einen normalen Wein, wo man im Weinladen, im lizenzierten Weinladen vielleicht 12, 15 Franken zahlt man dann 100, 120 Franken Flaschen. Und das sind jetzt nicht immer die besten Weine. Da gibt es in der Schweiz viel, viel bessere Weine zu kaufen oder kommt man im Restaurant über. Und da auch unter uns Expats, wir diskutieren damit schon, dass es eine Grenze erreicht hat, dass da ein bisschen aufpassen
müssen. Wie ist denn das Leben während dem Ramadan? Der findet das Jahr im März statt, eigentlich die Hochsaison bei euch. Muss man da mit vielen Einschränkungen rechnen?
Das ist etwas, was sich wahnsinnig verändert hat in den letzten 8 Jahren. Ja, als ich im 2016 auf Dubai gegangen bin, war der Ramadan im Juli. Der geht ja nach der Mondphase, verschiebt sich jetzt also immer mehr in den Winter rein. Also Retour gegen Anfangsjahr. Und dort sind auch in den Malls sind Food Courts mit Vorhängen zugemacht worden. Wir als Nicht-Muslims haben natürlich hinter diesen Vorhängen können essen. Oder auch in Hotel, Restaurant hat es all die Vorhänge gegeben, den Tag durch bis zum Sonnenuntergang. Dann ist aufgemacht worden. Das ist heute alles nicht mehr. Also wer im März auf Dubai geht, kann problemlos draussen auf einer Terrasse, auf einem Rooftop am Tag essen. Es gibt keine Einschränkungen. Was man sieht, ist, dass die Beachclubs einfach nicht sehr laute Musik haben. Dass keine Open-Air-Konzerte und grosse Partys stattfinden. Oder die berühmten Brunches, die es in Dubai gibt, die haben einfach weniger laute Musik. Die findet statt. Also die Musik ist weniger, aber vom Service. Die Religion spielt eine wichtige Rolle, aber ich glaube, die Wirtschaft und der Tourismus ist für Dubai eben doch noch wichtiger.
Spüren Sie den warmen Sand des Indischen Ozeans unter Ihren Füßen. Erleben Sie die wilde Schönheit Afrikas, die faszinierenden Schätze Arabiens und tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Reisens. Mit Let's Go Tours wird jede Reise zu einem unvergesslichen Abenteuer. Lassen Sie sich von uns in eine andere Welt entführen.
Aus unserer Warte ist Dubai sehr schwer einzuschätzen. Eben einerseits eine arabisch-konservative Welt, gleichzeitig sehr modern und international. Tummelplatz von vielen Investoren, aber auch Influencer. Ja, wie beurteilst du das Leben in Dubai? Ist es vieles reguliert oder ist man völlig frei?
Es gibt eine goldige Regel und die heisst «Don't mess with the government». Also leg dich nicht mit der Regierung an, tun alles befolgen, wo du einfach musst. Schau, dass du deine Aufenthaltsbewilligung hast. Da ist sehr vieles gelockert worden nach der Pandemie, wo man heute ein 10-Jahres-Visum, gerade wenn man eine Wohnung besitzt, wie ich es jetzt auch habe, problemlos dann überkommt. Oder wo man kann auch als ein Influencer ein 1-Jahres-Visum bekommen, weil man eine Art Remote-Worker ist oder ein Freelancer ist. Darum sind auch sehr viele Leute nach Dubai gekommen. Die Stadt ist schon und die Leute sind sehr international. Kriminalität ist extrem tief, da passiert also nichts. Eine sehr sichere Stadt, die Infrastruktur ist sehr gut. Sie kommt allerdings an Anschlag. Dadurch, dass natürlich so viele Leute ins Land reingekommen sind, auch nach der Pandemie, etwa gut 2 Millionen seit 2022 etwa im ganzen Land. Und das spürt man natürlich auf der Straße. Also, als ich von Marina nach Downtown, das wäre normalerweise mit dem Auto eine Strecke von 20, 25 Minuten. Und das kann also unter der Woche am Abend 6, 7, 8 hat man da schnell mal 1,5 Stunden. Also. Darum ich gehe nicht mehr Downtown, also zum irgendwo essen, sondern mehr auf den Palmen und bei mir. Es zieht natürlich sehr viel, da gehe ich jetzt mal, oberflächliche Leute an. All die Influencer, die meinen, was sie sind, sehr viele junge Leute aus der ganzen Welt, aus England, aus Deutschland. Man hört sehr viel Deutsch, glaube ich, bei den Influencern. Alles natürlich ein bisschen künstlich, mit gemachten Lippen und alles, was halt dazugehört. Es ist manchmal zum Schmunzeln, wenn man die Leute so auch in den guten Resten oder in einem Beachclub trifft. Und alle rennen ein bisschen den Jobs und dem Geld nachher. Und man muss das, wenn man dort lebt, ein bisschen abstrahieren, weil sonst geht einem das auch irgendwie auf den Keks. Also die Gesellschaft hat sich schon stark verändert. Sehr viel wirklich so Wannabes sind in der Stadt. Das merkt man schon. Und halt jeder fährt noch mit einem Lamborghini und einem Ferrari. Aber es ist alles, so erzählen mir meine lokalen Freunde, gemietet. Die Leute haben meistens kein Geld. Weil die wirklich Geld haben, die fahren zwar auch so Autos, aber die erkennt man dann schon, die fahren anders.
Reden wir doch mal noch über das heftige Unwetter vom April von diesem Jahr. Da hat es ja ein ziemliches Chaos gegeben. Ja, wie hat sich da Dubai gemetzelt in der Krisenbewältigung?
Also es ist wirklich das schlimmste Unwetter gewesen, das ich auch erlebt habe in diesen 8 Jahren. Und wie Sie gesagt haben, ein Jahrhundert-Unwetter. Viele haben gesagt, ja, das sei Cloud-Seeding. Nein, es war nicht Cloud-Seeding. Sogar der Jörg Kachelmann hat gesagt, das kann man gar nicht mit Cloud-Seeding machen. Das war wirklich eine Front, die sich breit hat, mehrmals über Dubai und immer wieder vom Meer neues Wasser raufgeschaufelt hat, sodass es heftig geregnet hat. Und natürlich die Abflusssysteme, die sind natürlich nicht für das gemacht oder hat zum Teil auch keine. So gut wie Dubai ist bei PR, wir sind die grössten, tollsten, besten mit den schönsten glitzy, shiny Projects. So schlecht sind sie eigentlich in der Krisenkommunikation gewesen. Es ist etwa 48 Stunden gegangen, bis einmal aus den Königshäusern Empathie gekommen ist. Du hast die natürlich nie in den Gummistiefeln irgendwo stehen gesehen. Das würden Politiker bei uns natürlich sofort machen. Du merkst, sie müssen nicht. Und sie fliegen mit dem Helikopter. Ich muss sagen, unter der Bevölkerung, den Expats, haben wir heftig darüber diskutiert, wie schlecht die Krisenkommunikation war. Aber ich glaube, sie haben es auch selber erkannt. Weil was man jetzt gesehen hat, und der Präsident, der in Abu Dhabi sitzt, die Bundesregierung von den 7 Emiraten, die haben ein Programm, glaube ich, 1 Milliarde US-Dollar gesprochen, um die Infrastruktur ready machen, für sollte es wieder so Überschwemmungen geben. Also man sieht sehr viele Baustellen, wo Kanalisationen, die Abflusssysteme und alles gemacht wird. Also man muss sagen, so schlecht, wie sie gewisse Sachen gemacht haben, so gut sind sie jetzt und sagen, wir machen. Und wenn sie sagen, wir machen, dann machen sie es auch. Man sieht, es wird gebaut, es wird investiert, weil sie sehen einfach, es gibt einen Image-Schaden. Und Image ist für Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate etwas vom Allerwichtigsten. Und da arbeiten sie daran, weil sie brauchen das für den Tourismus, für Investitionen und so. Das hält die Wirtschaft am Laufen und darum machen sie das. Also sie haben gelernt daraus, ja.
Zum Image, aber zur Realität gehört, dass Dubai ja eine sehr futuristische Weltstadt ist. Ist das wirklich so? Und wie weit ist die Digitalisierung fortgeschritten?
Also die Digitalisierung ist schon vor der Pandemie weit fortgeschritten gewesen. Sie hat während der Pandemie nochmal einen heftigen Ruck bekommen. Viele Firmen, die absolut alles auf digital gestellt haben. Heute ist eigentlich alles auf deinem Handy. ich komme keine Rechnung per Post über, ich habe zwar ein Postfach, aber dort kommen nur die Sachen aus der Schweiz, wo geschickt werden, sei es von Bank oder mein Abstimmungskuvert, wo immer die Bank kommt. Und sind sie extrem fortschrittlich. Du kannst heute alles digital machen. Du kannst Essen bestellen. Du könntest einen Kugelschreiber bei Amazon bestellen und er wird dir am Abend geliefert und du zahlst nicht gross ein Delivery-Fee, das ist vielleicht dann 2 Franken. Und du kannst unterdessen dein Visum alles digital verlängern, teilweise beantragen. Also muss sagen, bei der Digitalisierung, da könnte sich noch manches Land eine Scheibe abschneiden. Natürlich muss man auch sehen, dass das alles einfacher ist, weil alle Unternehmen sind irgendwie zusammengefasst unter der Regierung. Also ist es einfacher zu sagen, ihr müsst, ihr macht, ihr tut. Bei uns sind es mehr ganz private Unternehmen, wo jetzt nicht die Regierung Aktien drin hat. Und da ist es ein bisschen komplexer, um das zu handhaben. Aber das Leben ist schon viel, viel einfacher nochmal geworden in Dubai. Sie fokussieren auch momentan auf AI, also KI, künstliche Intelligenz, wo sie ein Hub möchten werden und auch daran arbeiten. Gewisse grosse Player haben jetzt auch mit Microsoft gerade zusammengespannt. Dann die ganze Cryptocurrency, Kryptowährungsszene soll auch dort angesiedelt werden. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wie seriös sind die? Weil es gibt auch das Unseriöse, das man dort kennt. Und ich glaube, dort regulieren sie dann aber auch stärker. Mehr Banken sind gekommen, haben Lizenzen bekommen, auch stark reguliert. Aber alles digital, online. Also ohne Handy und ohne meinen Laptop oder den iPad wäre ich eigentlich verloren.
Dann siehst du Dubai gut aufgestellt für die nächsten 10, 20 Jahre.
Ich meinte ja, und was sie wirklich gut machen, ist, sie führen ein bisschen das Land und auch Dubai im Besonderen ein bisschen wie ein Unternehmen. Man hört viel, dass der Sheikh Mohammed Al Maktoum, das ist der Emir oder der Sheikh von Dubai, er ist der Ministerpräsident, dass er eigentlich wie ein CEO Dubai führt und auch all die Gremien, die es haben. Und sobald wieder irgendwo ein Trend aufkommt, führen sie das sofort ein oder sind an einem Projekt dran. Und häufig wird auch etwas daraus. Also ich nehme ihnen es absolut ab, dass sie werden eine führende Rolle bei der künstlichen Intelligenz spielen. Für den Mittleren Osten natürlich. Amerika ist nochmal ganz etwas anderes oder Europa, aber für den Mittleren Osten. Und sie sind natürlich auch ein bisschen in Konkurrenz jetzt mit Saudi-Arabien, wo stark aufgekommen ist, vor allem im Tourismus. Wo sie natürlich sagen, nein, wir sind besser, wir haben 30 Jahre gebraucht, um das alles aufzubauen. Wie wollen die das in 10 Jahren machen? Da gibt es also ein bisschen Rivalität. Und darum sind sie wahrscheinlich noch mehr gefordert, besser zu sein als nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch Katar, wo ein bisschen Rivalität ist. Eine freundschaftliche Rivalität nach den Problemen, die sie hatten. Und natürlich auch gegen Europa und Amerika.
Ja, wenn du jetzt in den nächsten paar Tagen Schweizer Kollegen und Verwandte triffst, Leute, die vielleicht noch nie in Dubai gewesen sind und die interessiert sind, was sagst du denen, wieso sie doch einmal auf Dubai kommen sollen?
Also von all diesen Freunden, die gekommen sind in den letzten 8 Jahren, hat es einige gegeben, die gesagt haben, oh, ich würde nie auf Dubai kommen, weil das ist Glas und Stahl und alles künstlich und so. Und kaum sind sie dann da gewesen, haben sie gesehen, wow, das ist eigentlich viel besser, als ich es erwartet habe. Klar spielt es noch eine Rolle, wenn du jemanden kennst, der dort lebt, weil man geht noch zum Teil an andere Orte oder man geht mal in die Wüste raus, go picknicken oder gar go campen und so. Und das ist noch ein ganz anderes Feeling natürlich. Also die sind eigentlich wirklich alle begeistert gewesen und man muss zum Teil die Architektur sehen. Die Hotels sind schon wahnsinnig schöne Lobbys. Ich bin gerade letzte Woche im Alcazar Hotel, das war in Madinat Jumeirah, mit dem Burj Al Arab, und die haben eine super kitschige Weihnachtsbeleuchtung in der Lobby gehabt. Aber die war so schön und edel gemacht gewesen, obwohl ein bisschen altmodisch. Das sehe ich so nicht einmal in einem, sagen wir mal, christlichen Land, in einem Hotel da. Also es gibt tolle Hotels, es gibt ganz tolle Restaurants. Man kann hervorragend essen, aber eben nicht billig. Also wenn man vielleicht für ein gutes Stück Fleisch in der Schweiz 50, 60 Franken zahlt, was viel ist, zahlt man in Dubai dann schnell mal 80 bis 100 Franken. Zum Teil manchmal, muss man sagen, ein bisschen überzahlt. Aber Qualität und der Service ist gut. Und wenn mich Leute fragen, kannst du Hotel empfehlen? Ich frage immer, was wollt ihr? Wollt ihr Strand? Wollt ihr City? kommen mit Kind, weil da kann ich ganz andere Empfehlungen dann entsprechend machen. Also das ganze Erlebnis von Hotel, von Architektur, wow, Beachclubs, Burj Khalifa, die Malls, Shopping Malls, ja, die sind fantastisch und wahrscheinlich noch der einzige Ort, wo Malls, ich aufs Zentrum, also noch funktionieren, ist wahrscheinlich in Dubai. Gerade die Dubai Hills Mall, wo eine neue ist, die ist wunderschön gemacht und breit und hell und es macht richtig Freude. Ich habe meine Weihnachtseinkäufe dort gemacht. Also mit ein bisschen googlen und suchen und machen, was wir Interesse haben, und man findet etwas. Und ich bin überzeugt, jemand, der mal 4-5 Tage kommt, kommt nachher wieder, weil er einen anderen Aspekt von Dubai oder dem Emirat kennenlernen. Abu Dhabi nicht vergessen. Also ist eine Stunde von Dubai entfernt und es gibt ganz tolle Sachen, die man auch in Abu Dhabi kann erleben. Die entwickeln sich auch extrem.
Offenbar ist dir noch nicht langweilig geworden. Du bleibst noch ein bisschen.
Ja, also jedes Mal, wenn ich in die Schweiz komme, muss ich echt sagen, obwohl ich sage, es ist mein Zuhause, ich fühle mich ein bisschen komisch, ein bisschen fremd, weil halt die Leute sind zwar jetzt zur Weihnachtszeit ein bisschen fröhlicher, aber sonst haben wir, ja, es ist halt so ein bisschen, ich gehöre nicht mehr so daher. Klar, ich würde mich wieder daran gewöhnen, aber ich könnte momentan nicht. Und ich finde es eigentlich wunderschön, momentan in Dubai einfach immer in kurzen Hosen und Barfuß und jetzt gerade im Winter, wo die Temperaturen 20, 25 Grad sind, ist es halt schon toll und tolle Lebensqualität.
Zum Schluss wollte ich eigentlich noch fragen, wie dein Reisemuster aussieht, gerade weil du ja in Dubai lebst. Ich kann mir vorstellen, ja, du hast da in 2-3 Stunden fantastische Optionen, um einen Kurztrip zu machen. Was hast du da schon so ein bisschen gemacht?
Ja, also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Eben, ich bin zuerst mit dem Auto in Oman übergefahren, nach Muscat, das ist 5 Stunden von Dubai entfernt, oder nach Musandang, das ist die ganze Spitze von der arabischen Halbinsel, wo die Fjorde sind, wo man auch mit so Holzboot kann und auf diesem Holzboot kann übernachten. Und die Crew macht gerade Fische und dann gibt es gerade frischen Fisch auf dem Grill, auf dem Holzboot. Und gerade wenn Vollmond ist, ist so ein Scheinwerfer, wo einem sozusagen auf den Schlafsack, weil man schläft von außen. Ganz tolles Erlebnis, wenn man das so gern hat. Natürlich campen in die Wüste. Und dann natürlich Saudi-Arabien, wo vieles zu bieten hat. Ich bin jetzt erst in Riyadh gewesen, aber ich möchte gerne mal nach Jeddah oder Al-Ula gehen und all die anderen Sachen, die sie entwickelt, auch Neom, wo sie weiter im Norden machen. Und dann natürlich, weil Dubai so nöch ist, hat man natürlich Möglichkeiten, in 4 Stunden auf den Seychellen zu sein. Kann man auch mal ein paar Tage auf die Seychellen gehen. Ich gehe jetzt im Januar noch auf Mauritius. Ja, es sind 6 Stunden, aber es sind nicht 12 Stunden wie von der Schweiz. Ich bin jetzt in Vietnam noch im Herbst und Hongkong, wo dann 7 Stunden entfernt ist, statt dass man eben 11 Stunden fliegt. Und so ist es halt wirklich der Hub Dubai mit den guten Flugverbindungen, die vor allem Emirates hat oder zum Teil auch Etihad, ab Abu Dhabi, ist schon toll. Oder nach Indien zu gehen, in 2,5 Stunden ist man in Mumbai und kann eine ganz andere Welt erleben. Oder mal nach Georgien gehen, Skifahren zum Beispiel, ist man in 3 Stunden in Georgien, in Tiflis. Und da haben wir schon extreme Möglichkeiten und die versuche ich auch zu nutzen, wenn dann Zeit für Ferien ist.
Vielen Dank für deine Ausführungen und deinen Besuch bei uns, Peter. Ich wünsche dir eine gute Zeit in der Schweiz und dann wieder zurück in Dubai.
Danke vielmals, Gregor, und euch schöne Festtage und auch allen, die zugelassen haben.
Danke vielmals. Das war der letzte Travel News Talk von diesem Jahr. In einer Woche, am 2. Januar, gibt es die nächste Folge. Einen guten Rutsch euch, macht's gut, ciao zusammen.